Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Jens Rieber.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend auch von mir.
Nur wenige Stunden war der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt im Amt. Da verfügte er auch schon, was sich an den deutschen Außengrenzen ändern solle. Schließlich waren Migration und Einwanderung die großen Themen des Bundestagswahlkampfes gewesen. Und so wurden seit Anfang Mai nicht nur die deutschen Außengrenzen stärker kontrolliert, sondern, sofern sie nicht besonders schutzbedürftig waren, explizit auch Asylsuchende direkt zurückgewiesen. Das sollte natürlich ein starkes politisches Zeichen setzen, war rechtlich aber nicht unumstritten. Und tatsächlich, zwei Männer und eine Frau aus Somalia, die an der deutsch-polnischen Grenze um Asyl ersucht hatten, aber abgewiesen wurden, klagten gegen die neue Praxis und bekamen heute vom Verwaltungsgericht Berlin Recht. Die Abweisungen seien rechtswidrig gewesen. Claudia Kornmeier mit den Einzelheiten.
Wie hier soll es an allen deutschen Grenzen weitergehen, wie seit knapp 4 Wochen. Wie seit Amtsantritt der neuen Bundesregierung. Grenzkontrollen und Zurückweisungen auch von Asylsuchenden. Dabei hat das Verwaltungsgericht Berlin diese Praxis heute für rechtswidrig erklärt. Sie verstoße gegen EU-Recht. Von der Begründung der Bundesregierung, warum sie das ausnahmsweise dürfe, war das Gericht nicht überzeugt.
Es fehlt bereits an der hinreichenden Darlegung einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung.
Es sei nicht ersichtlich, dass sich eine Situation ergebe, die für die deutschen Behörden nicht zu bewältigen sei. Die Eilentscheidung ist unanfechtbar. Eine juristische Niederlage für Innenminister Dobrindt, der die Zurückweisung von Asylsuchenden noch am Tag seiner Amtsübernahme angeordnet hatte. Er sieht dennoch keinen Grund daran, nun etwas zu ändern.
Wir halten im Übrigen an den Zurückweisungen fest. Wir sehen, dass die Rechtsgrundlage gegeben ist und werden deswegen weiter so verfahren, ganz unabhängig von dieser Einzelfallentscheidung.
Die Bundespolizei macht also weiter, aber mit einem Grummeln im Magen, so der Gewerkschafter.
Natürlich ist es jetzt ein Einzelfall, aber es ist ein klassischer Fall, der durch das Gericht beleuchtet worden ist, der viele Male am Tag passiert, in der Woche passiert. Und von dem her darf es so nicht weitergehen. Die Kollegen brauchen klare rechtliche Sicherheit.
Was sie wollen, eine schriftliche Erklärung vom Ministerium, dass die Beamten im Zweifel nicht haften müssen. Die Grünen werfen CDU und CSU einen angekündigten Rechtsbruch vor und fordern ein Umdenken.
Mit einer solchen Politik kann man doch kein Land regieren. Ich frage das in aller Deutlichkeit. Wohin soll das denn jetzt noch führen? Die Regierung ist wenige Wochen im Amt und hat sich schon entschieden, alle Warnungen in den Wind zu blasen und zu sagen, wir haben das vorher angekündigt, also ziehen wir das jetzt auch durch. Ist uns egal, was es da für Hindernisse gibt.
Doch bislang sieht es so aus, als hieße die Devise tatsächlich, das ziehen wir jetzt durch.
Claudia Kornmeier in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Wie ist diese Entscheidung für die Migrationspläne der neuen Bundesregierung denn einzuschätzen?
Also die Migrationspläne der Bundesregierung, die sind ja umfassender als dieser eine Aspekt, Zurückweisung von Asylsuchenden, um die es heute in dieser Entscheidung ging. Wie sich die Entscheidung aber darauf auswirkt, da ist mein Eindruck im Moment tatsächlich eher gar nicht. Bundesinnenminister Dobrindt hat recht klar gemacht, er will an dieser Praxis festhalten. Er argumentiert damit, das ist ein Einzelfall gewesen heute. Und Ähnliches ist auch aus der Unionsfraktion zu hören. Also Tendenz ist tatsächlich eher, man sitzt das Ganze aus. Und interessant wird noch, wie sich da der Koalitionspartner SPD weiter verhalten wird. Denn die war ja noch in der alten Bundesregierung sehr skeptisch gegenüber Zurückweisungen von Asylsuchenden.
Aber genau dieser Punkt ist ja auch der springende. Ist es nicht erstaunlich, dass ein deutscher Innenminister den Beschluss eines deutschen Gerichts nicht akzeptieren will und glaubt, an der Praxis der Abweisung so erstmal festhalten zu können?
Also ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass er diese Entscheidung nicht akzeptiert. Dieser Eilantrag der Somalier, der war ja darauf gerichtet, dass sie ein Verfahren hier in Deutschland bekommen, in dem festgestellt wird, wo sie ihren Asylantrag stellen müssen. Also hier in Deutschland oder zum Beispiel in Polen. Und dieses Verfahren, das werden sie jetzt hier auch bekommen. Aber darüber hinaus hat diese Entscheidung natürlich auch die umfassendere Frage, die grundsätzlichere Frage adressiert, darf Deutschland hier von EU-Recht abweichen? Und diese Frage, die die wird sich auch in einer anderen Konstellation wieder stellen. Und wenn es dann wieder ein Eilverfahren vor Gericht gibt, dann könnte die Bundesregierung natürlich versuchen, das dann besser zu begründen, da mehr zu liefern. Und es könnte auch sein, dass ein anderes Verwaltungsgericht in einem anderen Teil Deutschlands dann am Ende zu einer anderen Bewertung kommt als die Verwaltungsrichter heute hier in Berlin.
Claudia, vielen Dank für die Informationen nach Berlin. Gestern Abend hatte es eine Weile noch so ausgesehen, als hätte er sich mit seinem europafreundlichen, liberalen Kurs durchgesetzt. Doch in der Nacht riss das Endergebnis der Stichwahl um das polnische Präsidentenamt Rafał Trzaskowski wieder auf den harten Boden der Realität runter. Und nicht nur ihn, auch die Hoffnungen von Polens Regierungschef, Ministerpräsident Donald Tusk, seinen Reformkurs weiterführen zu können, die platzten. Weshalb Tusk am Abend auch ankündigte, im Parlament die Vertrauensfrage stellen zu wollen. Denn regieren bleibt für ihn wohl schwierig nach dem denkbar knappen Wahlsieg des rechtsnationalen Euroskeptikers Karol Nawrocki. Über die Stimmung in Polen am Tag nach der Stichwahl Sabine Boland.
Eine Apfelplantage südlich von Warschau. Paweł Kasana lebt hier schon immer. Seine Äpfel verkauft er an große Lebensmittelketten. Davon kann er gut leben. Damit das so bleibt, hat Paweł Kasana bei der Präsidentschaftswahl für Nawrocki, den Kandidaten der rechtskonservativen PiS, gestimmt. Immer wenn es einen Kandidaten von der PiS-Partei gab, habe ich den gewählt, weil die PiS immer mehr für die Menschen auf dem Land getan hat als die anderen. Für ihn sind seine Äpfel, die Religion und traditionelle Werte wichtig. Sicherheit an den Grenzen ist für ihn wesentlich. In der Hauptstadt Warschau hat die Mehrheit für den Oberbürgermeister Trzaskowski gestimmt. Ein liberaler, proeuropäischer Politiker, der sich für Minderheiten und Flüchtlinge stark macht. Ich mache mir Sorgen, dass Frauen nicht mehr für sich selbst entscheiden können. Ich mache mir Sorgen um Menschen einer anderen Orientierung und um Flüchtlinge. Ich mache mir Sorgen um Polens Zukunft in der EU. Das optimistische Szenario ist jetzt die Lähmung des Staates und dass sich nichts ändert. Das pessimistische Szenario ist, dass die extreme Rechte an die Regierung kommt und in Polen die volle Macht haben wird. Viele befürchten, der neue Präsident könne alles daran setzen, die Mitte-Links-Regierung von Ministerpräsident Tusk zu Fall zu bringen. An der lässt Nawrocki gestern Abend kein gutes Haar. Sie haben unser Geld genommen, haben die Institutionen des polnischen Staates gegen uns gerichtet. Sie haben gelogen und gelogen und gelogen, aber ihr wart die ganze Zeit bei mir in diesem Kampf für Polen. Nawrocki gilt als Fan von US-Präsident Trump und als EU-Kritiker. Deutschland wirft er vor, Polen klein halten zu wollen. Mit ihm rückt das Land nach rechts. Die EU-Kommission gibt sich verhalten optimistisch. Wir sind sicher, dass die Reformen, die die polnische Regierung angestoßen hat, weitergeführt werden. Das wird schwierig, denn der polnische Präsident hat ein Vetorecht, mit dem er Regierungsvorhaben blockieren kann. Anzunehmen, dass Nawrocki davon reichlich Gebrauch machen wird. Apfelbauer Paweł Kasana hofft, dass sein Land lebenswert bleibt. Der Präsident muss uns alle vereinen, damit dieses Land nicht gespalten wird und wir mit einer Stimme sprechen. Das wünschen sich heute die meisten Menschen in Polen.
Und dazu begrüße ich jetzt den Leiter der Denkfabrik European Council on Foreign Relations in Warschau, Piotr Buras. Guten Abend, Herr Buras.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Vor knapp 2 Jahren schwang das Pendel in Polen Richtung liberaler, proeuropäischer Politik bei der Parlamentswahl. Warum schwang es nun bei der Präsidentenwahl wieder in die andere Richtung?
Ich glaube, bei dieser Wahl standen sich 2 Emotionen gegenüber. Eine, der Regierung Tusk einen Denkzettel zu verpassen. Die Leute, die das tun wollten, waren mit der Regierung nicht zufrieden. Und tatsächlich eine Mehrheit der Bürger laut Umfragen hat in den letzten Wochen keine Unterstützung für die Regierung ausgesprochen. Die andere Emotion war, die Rückkehr der Rechtspopulisten an die Macht zu verhindern. Und wie wir am Wahlergebnis gesehen haben, die Erstere hat eine knappe Oberhand gewonnen.
Aber was bedeutet ein rechtsnationaler Präsident wie Karol Nawrocki jetzt wirklich für Tusks Reformkurs?
Ja, der bedeutet nichts Gutes. Man hat schon in dieser Wahlkampagne, die sehr polarisierend war, ahnen können, dass dieses Zusammenwirken zwischen der Regierung und dem Präsidenten sich sehr schwierig gestalten würde. Und das wird auch eben der Fall sein. Also ich glaube, Nawrocki wird ein Ziel haben, diese Regierung tatsächlich zum Fall zu bringen, ihre Arbeit zu unterminieren. Und das kann er mit seinem Veto tun. Er kann Gesetzesvorhaben verhindern. Aber er kann auch natürlich, wenn es um die Europa- oder Außenpolitik geht, eine Stimmung schüren, die gegen die Intentionen der Regierung geht.
Und der Regierungschef Tusk, der hat auch gleich am Abend verkündet, die Vertrauensfrage im Parlament zu stellen. Also könnte es vielleicht sogar noch viel schneller kommen mit einer Neuwahl. Eigentlich hat Tusk aber eine Mehrheit. Was ist da sein Kalkül?
Ich glaube, Tusk will seine Macht auch innerhalb der Koalition konsolidieren. Er will keine Zweifel daran aufkommen lassen, dass er der eigentliche Chef ist und dass er die Zügel der Macht in der Hand hält. Und das wird er mit dieser sehr schnell angekündigten Vertrauensfrage erreichen. Ich gehe davon aus, dass es ihm gelingt. Aber ob das ihm langfristig helfen wird, diese Regierung tatsächlich bis zur geplanten Parlamentswahl im Jahre 2027 zu führen, das ist natürlich eine andere Frage.
Was es für die Regierung und für Polen bedeutet, ist das eine. Aber was bedeutet diese Wahl für die Europäische Union?
Die polnische Europa- oder Außenpolitik wird sich nicht von Tag auf Tag ändern. Man muss bedenken, dass wir in Polen kein Präsidialsystem haben. Das ist eine parlamentarische Demokratie. Das heißt, die Regierung führt die Geschäfte, auch wenn es um die EU-Politik geht und Außenpolitik. Aber ich würde erwarten, dass zwei Themen zumindest in der polnischen Innenpolitik eine große Rolle spielen werden, die natürlich große Auswirkungen auf die polnische außenpolitische Kultur und insgesamt die Außenpolitik haben werden, nämlich Amerika und die Ukraine. Also Nawrocki ist dezidiert ein Pro-Trump-Politiker. Er hat diese amerikanische Karte auch im Wahlkampf gespielt. Und er wird, wie er das auch bisher gemacht hat, die Regierung dafür kritisieren, dass sie viel zu sehr auf die europäischen Partner setzt. Und das zweite Thema ist die Ukraine. Nawrocki hat im Wahlkampf auch sehr stark anti-ukrainische Themen oder Töne angeschlagen. Er hat auf diese Welle der steigenden Kritik von Zelensky und auch der Kritik der Migranten, die nach Polen aus der Ukraine kommen, geritten. Und ich fürchte, dass der Konsens, den wir in Polen bisher hatten über die Ukraine-Politik, dass dieser Konsens möglicherweise am Ende ist.
Herr Buras, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzungen nach Warschau.
Dankeschön.
Und zur Präsidentenwahl in Polen hat Martin Adam, unser Korrespondent in Warschau, folgende Meinung.
Polens nächster Präsident heißt Karol Nawrocki. Die Wahl gewonnen hat aber der Politiker, der Nawrocki für den Job ausgesucht hat, Jarosław Kaczyński. Wissen Sie noch? Der Mann, der die polnische Peace-Partei gegründet und groß gemacht hat, der Polen 8 Jahre lang de facto aus dem Hintergrund regiert und umgebaut hat. Der öffentliche Medien, Kultur und Schulen, vor allem große Teile der polnischen Justiz auf Parteilinie gebracht hat. Der Mann, der den Menschen seit Jahren erklärt, nur die Peace könne Polen vor Deutschland und der EU schützen. Kaczyńskis Peace wurde 2023 abgewählt und in vielen europäischen Hauptstädten wurde aufgeatmet. Ah, die Polen haben bewiesen, man kann Rechtspopulisten demokratisch schlagen. Ich glaube nicht. Denn der PiS-nahe Präsident, das PiS-nahe Verfassungsgericht, Medien, die Dauerwahlkampf für die PiS senden, alles noch da. Kaczynski mag auf der Oppositionsbank sitzen, aber er hat sich so in den Staat eingeschrieben, sich so viel Macht gesichert, dass er jetzt die polnische Politik effektiv blockieren kann. Und Rechtspopulisten gibt es nicht nur in Polen. Wir wären dumm, wenn wir nicht aus dem polnischen Beispiel lernen würden. Rechtspopulisten meinen es ernst. Sie halten, was sie versprechen. Wenn sie vom großen Aufräumen, von der Rache an all ihren Gegnern, von neuen Zeiten und ganz anderen Verhältnissen sprechen. Einmal wirklich an der Macht, lassen sie sich nicht mehr einfach so abwählen. In Polen und auch anderswo. Wir sollten sie beim Wort nehmen. Noch haben wir die Wahl.
Die Meinung von Martin Adam. Dass die ukrainischen Soldaten ihre Waffen ganz verpacken und verstauen können, das wird wohl auf absehbare Zeit ein Wunschtraum für sie bleiben. Aber dass die Waffen überhaupt erstmal schweigen sollen, um dann alles Weitere zu verhandeln, mit dieser Forderung sind die ukrainischen Unterhändler heute erneut in Istanbul angetreten zu einer weiteren Verhandlungsrunde mit der russischen Seite. Möglicherweise mit einer etwas stolz geschwellten Brust, einen Tag nach dem erfolgreichen Überraschungsangriff mit Drohnen auf russische Militärflugplätze. Die sogenannte Operation Spinnennetz war ein Coup, aber was sie für das Ringen um eine Verhandlungslösung bedeutet, dazu aus Istanbul Nadja Armbrust.
Gebanntes Warten in Istanbul. Mit stundenlanger Verspätung beginnen die direkten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine und enden schon nach etwa einer Stunde. Zumindest mit einem Ergebnis. Wir haben uns auf den größten Gefangenenaustausch geeinigt. Alle schwer Verwundeten und schwer Kranken. Alle gegen alle. Auch junge Soldaten und tausende Gefallene sollen ausgetauscht werden. Gerätselt wurde vor den Gesprächen, wie viel Druck der ukrainische Überraschungsangriff auf die russischen Verhandler haben würde. Die Ukraine hatte gestern tief in russischem Gebiet mit Drohnen zahlreiche russische Bomberflugzeuge getroffen. Wir haben auch stärkere taktische Lösungen. Das beweist unsere gestrige Operation Spinnennetz. Russland muss spüren, was Verluste bedeuten. Das wird es zur Diplomatie bewegen. Doch auch heute wird keine Waffenruhe erreicht. Die Ukraine fordert ein Spitzentreffen Ende des Monats. Wir sind der festen Überzeugung, dass alle wichtigen Fragen nur auf der Ebene der Chefs gelöst werden können. So ein Treffen könnte zum Beispiel mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten stattfinden. Dafür bringt sich kurz darauf der türkische Präsident Erdogan ins Spiel. Ich würde gerne beide, Wladimir Putin und Volodymyr Zelensky in Istanbul oder Ankara zusammenbringen und sogar Trump. Und ich würde gerne mit ihnen zusammen an diesem Treffen teilnehmen und so Istanbul in ein Friedenszentrum verwandeln. Doch ein Frieden ist noch weit entfernt.
Wesentlich ist eigentlich immer die Bereitschaft der Akteure, Kompromisse bei ihren Interessen zu machen. Und da sehen wir auf russischer Seite, dass man da zurzeit eigentlich nicht bereit ist. Man bietet Gespräche an und kämpft weiter, während die Ukraine anbietet, einen Waffenstillstand zu machen und damit erstmal auch eine Gesprächsgrundlage aufzubauen.
Am Abend wird das russische Papier öffentlich, über das hier tagsüber gesprochen wurde. Es stellt für eine Waffenruhe weiterhin Bedingungen, die die Ukraine bereits ausgeschlossen hat. In einer Woche will die Ukraine darauf reagieren.
Dass man mittlerweile auch in den USA die Geduld mit Wladimir Putin zu verlieren scheint, zeigt sich etwa daran, dass der amerikanische Senat im Kongress sich fast schon einstimmig hinter ein äußerst scharfes Sanktionspaket gestellt hat, das Russland treffen soll, falls weiterhin keine Bewegung in die Friedensverhandlungen kommt. Diese Initiative wurde sogar überparteilich eingebracht von einem demokratischen und einem republikanischen Senator. Die beiden waren gerade in der Ukraine und haben bei der Rückreise heute einen Zwischenstopp in Berlin gemacht. Und mit einem der beiden, dem republikanischen Senator von South Carolina, Lindsey Graham, konnte ich am Mittag folgendes Gespräch führen.
Good afternoon, Guten Senator. Tag, Senator Lindsey Graham.
Thank you.
Vielen Dank.
Sie waren gerade in der Ukraine. Welche Botschaft bringen Sie dem Kongress und noch wichtiger Präsident Trump mit?
Präsident Trump. Dass Russland den Krieg nicht gewinnt. Die Vorstellung, dass Russland den Krieg gewinnt, ist russische Propaganda. Die Ukrainer kämpfen wie die Tiger. Es ist jetzt an der Zeit, Putin zu bestrafen. Er wehrt sich gegen den Frieden. Selenskyj hat Ja zu allen geäußerten Bitten gesagt. Waffenstillstände, Gespräche in der Türkei, direkt mit Putin. Dass Putin ein Spiel spielt und dass es nun an der Zeit ist, Sanktionen gegen Russland und China zu verschärfen, um den Krieg zu Ende zu bringen. Und dass unsere Alliierten und die Ukraine fabelhaft handeln, dass sie tapfer sind und unsere dauerhafte Unterstützung verdienen.
But so far, President Trump's
Bislang war die Haltung von Präsident Trump zu diesem Krieg aber ein ziemliches Hin und Her. Zeitweise nahezu ein Anbiedern an Präsident Putin, der hier ja eindeutig der Aggressor ist.
Ja, die Charmoffensive, wie ich sie nennen würde, um Putin an den Verhandlungstisch zu bringen, damit bin ich einverstanden. Ich habe vor einiger Zeit mal scherzhaft zu Präsident Trump gesagt, es ist mir egal, ob sie mit Putin in den Urlaub fahren. Wir müssen den Krieg beenden, ehrenvoll und gerecht, um nicht die Aggression zu belohnen. Und wir müssen sicherstellen, dass es keine neuen Kriege gibt. Wir wollen nicht wiederholen, was wir in Afghanistan getan haben. Das funktioniert aber nicht, das mit dem Zuckerbrot. Ich arbeite mit der Trump-Regierung an einschneidenden Sanktionen gegen Russland und China. China ist der größte Kunde für billiges russisches Öl und hilft dem russischen Militär. Ich glaube schon immer, dass dieser Krieg nicht endet, bis China einen Preis dafür bezahlt, dass es Putin hilft. Mein Sanktionspaket wird in der nächsten Woche durch den Senat kommen, mit 500% Zöllen gegen alle Länder, die russisches Öl, Gas, Energieprodukte und andere Güter kaufen. Ich denke, das wird erdrückend sein. Und ich erwarte, dass Präsident Trump nun zu einer anderen Taktik übergeht, da klar ist, dass Putin keinen Frieden will.
Interessant an diesem überparteilichen Sanktionsgesetz ist ja die klare Unterstützung fast des gesamten US-Senats. In dieser politisch polarisierten Zeit heißt das wirklich was. Aber wird doch Präsident Trump bei den Sanktionen mitgehen?
Ja, er ist so angelegt, um den Präsidenten Freiraum zu geben. Das Ziel ist es, Putin an den Verhandlungstisch zu bekommen und den Krieg ehrenvoll zu beenden, sicherzustellen, dass es keine dritte Invasion gibt. Wir wollen die Aggression nicht belohnen. Ich habe nicht vor, Russland zu erniedrigen, aber wir müssen den Krieg so beenden, dass die Wahrscheinlichkeit einer Invasion Chinas in Taiwan sinkt. Die Sanktionen sind ein Werkzeug, wenn sich Russland weiter in den Anstrengungen widersetzt, Frieden zu schaffen. Sie treffen sich heute in Istanbul, die Russen und die Ukrainer. Ich glaube, von den Russen kommt wieder nur das Gleiche. Sie nehmen das mit dem Frieden nicht ernst. Aber ich habe auf meiner Reise in die Ukraine erfahren, dass Russland 50.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammenzieht, um im Frühjahr oder Herbst eine neue Offensive zu starten. Ich war nun in Frankreich und ich bin heute hier in Deutschland. Ich begrüße Deutschlands Entscheidung, 5% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben, um die NATO zu stärken. Die Ukraine erhält von beiden Regierungen starke Unterstützung. In Deutschland treffe ich heute den Bundeskanzler. Heute Morgen traf ich die Präsidentin der Europäischen Kommission und wir werden die europäischen Sanktionen mit den amerikanischen koordinieren. Ich werde Präsident Trump über meine Reise informieren und ich hoffe, Sie werden den Ölpreisdeckel weiterhin senken. Der Preis wird runtergehen als Bestrafung für Putin und Europa wird beginnen, China als bösen Spieler zu sehen und China für die Unterstützung von Putin zu bestrafen. Wenn wir das tun, können wir, so glaube ich, die besten Chancen haben, Putin an den Gesprächstisch zu bekommen.
Sie haben es das drakonischste Sanktionspaket genannt. Bisher haben Sanktionen Putin aber nicht gestoppt. Warum sollte diese Maßnahme nun erfolgreich sein?
Wir haben das Element China hier nicht angesprochen. Es ist das drakonischste Sanktionsgesetz, das ich jemals eingebracht habe, mit Sekundärsanktionen statt Sanktionen gegen Russland, seine Banken, seinen Energiesektor und Spielchen mit der russischen Wirtschaft. Wir wenden uns jetzt gegen seine Kunden. 70% der russischen Ölverkäufe gehen nach China und Indien. Wenn China morgen aufhörte, billiges russisches Gas und Öl zu kaufen, würde Putins Kriegsmaschine abgewürgt. Bisher hat niemand China dafür zur Verantwortung gezogen, dass es Putins Militär hilft und billiges russisches Öl kauft. Ich hoffe, die Europäer senken den Preisdeckel für Käufe von russischem Öl durch Europa. Aber noch wichtiger ist es, ich hoffe, dass die Chinesen verstehen, wenn sie weiterhin Putin helfen und diesen Krieg dadurch in Gang halten, dass sie sein billiges Öl kaufen und seinem Militär helfen, zerschlagen wir ihre Wirtschaft.
Kann Präsident Zelensky sich also der dauerhaften Unterstützung der USA für die Ukraine sicher sein?
Ja, wir haben ein wirtschaftliches Interesse. Wir haben den Rohstoffvertrag mit der Ukraine, der uns Zugang zu kritischen Mineralien gibt und eine andere Quelle als China eröffnet. Das könnten Billionen Dollar an Investitionen sein. Also ist das ein schützenswertes wirtschaftliches Interesse. Es ist auch in unserem Interesse, weiterhin Waffen an die Ukraine zu verkaufen. Europa kann ihnen beim Kaufen helfen, aber es ist ein guter Markt für amerikanische Waffen in der Ukraine. Und ich glaube fest, wenn der Krieg in der Ukraine schlecht endet, mit einer Belohnung für Putins Aggression, dann verkaufen wir die Ukraine, dann kommt als nächstes Taiwan. Der Iran wird schwieriger zu handhaben und die Welt steht in Flammen. Schlimmer als mit Afghanistan. Die andere Seite ist aber ebenso wichtig. Wenn wir einen ehrenvollen und gerechten Frieden schaffen, dann wird die Welt wieder zurechtgerückt. Ja, wir werden die Ukraine weiterhin unterstützen, denn das ist in unserem nationalen Sicherheitsinteresse, genau wie für unsere europäischen Verbündeten. Ich war noch nie so stolz auf unsere Beziehungen wie jetzt. Deutschland, Frankreich, alle großen Spieler in Europa sind entschlossen aufgestanden, sind standhafte Unterstützer der Ukraine, steigern ihre militärischen Fähigkeiten. Putin hat uns näher zusammengebracht als jeder andere in der jüngeren Geschichte. Hut ab vor Deutschland, Hut ab vor Europa.
Wenn wir aber einen Blick auf das große Ganze der US-Außenpolitik werfen, glauben Sie, dass sich Trump mit seiner America-First-Politik mehr und mehr aus Konflikten wie dem in der Ukraine herausziehen wird?
Der Präsident mag keinen Krieg, und das ist großartig. Ich denke, er arrangiert vielleicht den militärischen Fußabdruck neu, aber wir werden Europa nicht verlassen. Die NATO ist die beste Organisation in der Weltgeschichte überhaupt. Ich bin ein großer Unterstützer der NATO und begrüße sehr die deutsche Entscheidung zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf 5%, wie in den meisten anderen Ländern Europas. Das macht es für jemanden wie mich einfacher, die NATO dem amerikanischen Steuerzahler zu verkaufen, wenn die NATO selbst mehr tut. Diese Idee, sich aus der Welt zurückzuziehen und das Böse herrschen zu lassen, funktioniert niemals. Das Beste, was man tun kann, ist es, sich dem Bösen sofort entschlossen entgegenzustellen und es nicht brodeln zu lassen. Und die nächsten 2 Wochen werden die wichtigsten 2 Wochen in den ganzen 3 Jahren des Ukraine-Kriegs. Ich hoffe, dass die Europäer eine neue, einschneidende Sanktion beschließen werden und sich auf China konzentrieren. Dass sie den Maximalpreis für Gas senken werden, um es Putin schwerer zu machen. Und das Senat und Repräsentantenhaus die erdrückenden Sanktionen verabschieden und dem Präsidenten den Freiraum geben, Putin an den Verhandlungstisch zu bringen. Es ist jetzt an der Zeit, diesen Krieg zu beenden. Es ist jetzt an der Zeit, dass China den Preis dafür bezahlt, dass es Putin hilft.
Senator Graham, danke für Ihre Zeit.
Thank you. Vielen Dank.
Und das ganze Interview in voller Länge können Sie auf tagesschau.de sehen. Und weitere Nachrichten des Tages jetzt, Jens, mit dir.
Für Ex-Außenministerin Annalena Baerbock beginnt ein neues Kapitel auf internationalem Parkett. Mit großer Mehrheit wurde sie in New York zur Präsidentin der UN-Vollversammlung gewählt. Ein Spitzenposten für ein Jahr und vor allem mit protokollarischen Aufgaben. Für die Grünen-Politikerin geht es im September los. Auf Antrag Russlands musste sie sich anders als üblich einer geheimen Abstimmung stellen. In ihrer Dankesrede sagte Baerbock, sie fühle sich allen 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen verpflichtet. Dabei setze sie auf das Motto »Besser gemeinsam«. In Südkorea sind morgen gut 44 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, einen Nachfolger für Ex-Präsident Yoon zu wählen. Der konservative Politiker war im April seines Amtes enthoben worden und muss sich nun wegen Hochverrats vor Gericht verantworten. Yoon hatte im Dezember kurzzeitig das Kriegsrecht ausgerufen und damit eine Staatskrise ausgelöst. Als aussichtsreichster Kandidat für das Präsidentenamt gilt nach Umfragen der linke Oppositionsführer Lee. Auf Sizilien ist erneut der Ätna ausgebrochen, der größte aktive Vulkan Europas. Seit dem Morgen spuckt der glühende Lava, Gas und Asche. Der Flugverkehr ist bislang noch nicht beeinträchtigt und auch Menschen sind nicht in Gefahr. Das heiße Material fließt in ein unbewohntes Tal, Der Ätna bricht mehrmals im Jahr aus.
Der Name ist Programm. Die Hauptstraße ist meist die wichtigste Straße eines Ortes. Nicht umsonst gibt es mehr als 6000 davon in ganz Deutschland. Doch wo die meisten von uns nur durchrauschen, hat sich einer die Zeit genommen und ist sogar extra dafür in jedes der 16 Bundesländer gereist. Ein Fotograf auf der Suche nach den schrägsten, den normalsten, den kuriosesten, den alltäglichsten Hauptstraßen im ganzen Land. Das Ergebnis hat er nun nach Hamburg gebracht, wo sie jetzt die Hauptsache einer eigenen Ausstellung sind, diese Hauptstraßen. Benedikt Schäper war für uns dort.
Wismar, Saarbrücken, Helmstedt. Deutschland, deine Hauptstraßen. Manche grau, manche grell. Der Hamburger Fotograf André Lützen hat sich aufgemacht. 2 Jahre quer durch die Republik, um die gleichnamigen Lebensadern von Stadt und Land zu dokumentieren und den Wandel am Wegesrand.
Wenn Sie den Begriff Hauptstraße im Netz googeln, ist die Hauptstraße eigentlich der wichtigste Ort gesellschaftlichen Zusammenlebens einer Stadt, eines Dorfes, einer kleinen Örtlichkeit, die sich aber eigentlich mittlerweile aufgelöst hat, dadurch, dass der Einzelhandel dort nicht mehr in der Form existiert und abgelöst worden ist durch Einkaufszentren oder Supermärkte.
6.451 Hauptstraßen führen durch Deutschland. Sie verbinden, trennen, bauen Brücken zwischen Menschen, Gütern und Geschichten. Oft irgendwo im Nirgendwo. Auf den ersten Blick ähnlich und austauschbar. Ob der Schilderwald in Mainz oder die Spielhalle in Bergisch Gladbach. Für den Fotografen aber kein Abbild von Tristesse.
Wir tun der Hauptstraße Unrecht, wenn wir immer in Klischees drüber denken. Es gibt natürlich Informationen und Gegenstände, die uns immer wieder begegnen oder die mir immer wieder begegnet sind auf der Hauptstraße, wie der Zigarettenautomat, wie die Ankündigungstafel der Gemeinde. Aber ich würde es als Klischee eigentlich widerlegen wollen. Sie sind da, sie wiederholen sich, aber es ist jeweils in einer anderen Anordnung zu finden.
Teil der Hamburger Ausstellung. Eine Zeitreise. Standbilder alter Super-8-Filme offenbaren, was sich in den 70er und 80er Jahren hinter den Fassaden vieler Hauptstraßen verbirgt. Von biederer Beliebigkeit bis hin zu liebevollem Zusammenleben.
Die Hauptstraße ist für mich der kleinste gemeinsame Nenner in diesem Land und in diesem Projekt, in dem ich eigentlich versucht habe, ein Roadmovie zu fotografieren, durch die unterschiedlichen Bundesländer, um die Vielfalt, die Gemeinsamkeiten, die Seltsamkeiten, die Skurrilitäten zu sammeln und auf den Punkt zu bringen.
Deutschlands Hauptstraßen. Mehr als nur Verkehrsachsen. Die Fotos, Spiegelbilder dieser Ästhetik des Alltäglichen.
Und wir biegen jetzt ab auf die Wetterhauptstraße. Claudia, wird das eine trockene Fahrt?
Nein, die nächsten Tage nicht so unbedingt. Und wir könnten ja jetzt auf der Hauptstraße auch wirklich nach Wetter fahren. Entweder Wetter an der Ruhr oder Wetter in Hessen. Gibt wirklich 2 Orte, die auch noch Wetter heißen. Bei unserem Wetter bleibt so ein bisschen wechselhaft. Und der ein oder andere fragt sich im Moment, boah, der Mai war total trocken, da ist gar nichts passiert. Da waren die Wetterlagen meistens so, wie wir es hier dargestellt haben. Hochdruckeinfluss nördlich von uns. Die Luftmassen im Uhrzeiger sind ums Hoch. Und Tiefdruckgebiete machten großen Bogen, entweder über Italien, Südfrankreich oder sie blieben einfach westlich von uns auf dem Atlantik hängen. Dementsprechend trockene Luft, nicht unbedingt sehr warm. Zwischendrin gab es dann immer wieder ein Tief, was warme Luft brachte. Aber die richtig warme Luft, die bringen jetzt die Tiefdruckgebiete, denn so sieht die Wetterlage im Augenblick aus. Tiefdruckgebiet nördlich von uns, Luftmassen drehen sich gegen den Uhrzeigersinn. Und mit den Warmfronten kommt dann jeweils aus Süden sehr warme Luft, mit den Kaltfronten aus Norden oder Nordwesten deutlich kältere Luft, was dafür sorgt, dass es zum Teil heftige Schauer und Gewitter gibt. Was aber auch dazu führt, dass das Wetter ziemlich wechselhaft ist. Und so wechselhaft geht es jetzt auch die nächsten Tage weiter. In der Nacht, im Süden ist ein Tief nicht allzu weit, regnet es dort noch, zum Teil auch kräftiger. Dieser Regen zieht über den Südosten Bayerns raus. Morgen tagsüber dann locker bewölkt nach Nebelauflösung. Dann kommen so ein paar dichtere Quellwolken. Und aus Südwesten von der Schweiz her kommt schon wieder ein neues Schauer- und Gewittergebiet. Die Schauer und Gewitter dort können auch kräftiger sein, örtlich mit Starkregen, mit kleinem Hagel. Über der Mitte morgen meist trocken und wenige Schauer ziehen dann auch von Nordwesten herein. Die Temperatur sinken in der Nacht auf 15 bis 13 Grad unter den dichten Wolken im Süden, wo es lange Zeit klar ist, 5 Grad. Morgen Nachmittag Höchstwerte von 27 Grad im Rhein-Main-Gebiet, sonst meist zwischen 18 und 24 Grad. Die nächsten Tage wechselhaft, am Mittwoch vor allem im Süden in Bayern. Kräftige Schauer und Gewitter, örtlich unwetterartig, die ziehen nach Nordosten Richtung Brandenburg, sonst häufiger Sonne, bis zu 30 Grad. Donnerstag dann vereinzelt Schauer und Gewitter und die Temperaturen gehen deutlich runter.
In der Tat, sehr wechselhaft. Claudia, vielen Dank dafür. Soweit die Tagesthemen zum Auftakt der neuen Woche. Hier im Ersten übernimmt jetzt Sandra Maischberger.
Sie diskutiert gleich über Soziales und Verteidigung, unter anderem mit dem ehemaligen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und dem langjährigen Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei Gregor Gysi.
Ihnen noch einen guten Abend. Tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.